Klimaforscher, die Wetterfrösche, sind ja nicht mal in der Lage, das Wetter von übermorgen vorherzusagen. Die sollen da Prognosen glauben, die auf das Jahr 2100 zielen. Die Frage aber, ob die Erwärmung der Erde möglich oder sicher oder bloß wahrscheinlich ist, die müssen wir heute Abend gar nicht entscheiden. Wir könnten es übrigens auch gar nicht. Aber wir müssen es auch nicht, weil mittlerweile die maßgeblichen, die Politiker, zu dem Urteil gekommen sind, ja, das nimmt man jetzt ernst, es gibt einen Klimawandel, sodass wir heute Abend die Freiheit haben, zu prüfen, was die, die diesen Klimawandel jetzt zur sicheren Sache erklären und darüber große Konferenzen veranstalten, in dieser Frage für Interessen geltend machen, für Maßstäbe in Anwendung bringen, was sie für Vorsorgen treiben oder unterlassen, sodass man sich ein Urteil darüber bilden kann, was es mit der Klimaschutzpolitik insgesamt auf sich hat. Und um in die Sache ein bisschen Klarheit zu bringen, hatte ich mir vorgenommen, drei kleine Kapitel abzuhandeln. Das erste soll über den Klimawandel und seine Ursachen selber ein paar Argumente zum Besten geben. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Frage, wie die Staaten auf diesen Klimawandel reagieren, was sie tun oder auch nicht tun. Und ein drittes Kapitel befasst sich mit der Energiepolitik und dem imperialistischen Bemühen, so nenne ich es mal, in allen Staaten, so etwas wie eine neue Energiebasis ihrer Nation herzukriegen. Dann wird sich am Ende zeigen, wie Klima und Klimaschutz in diesem letzten politischen Feld ihre Rolle haben. Also zunächst zum Klimawandel und seinen Ursachen. Jeder weiß es, der Befund, der da wissenschaftlicherseits bekannt gegeben wird, ist klar. Die Erde ist messbar erwärmt um 0,74 Grad Celsius. So genau kriegt man die Mitteilung geboten in den letzten 100 Jahren. Man rechnet angesichts des CO2-Ausstoßes und seiner Vermehrung mit einem Anstieg der Temperaturen von 1,5 bis 6,4 Grad bis 2100. Und um klarzulegen, was das für eine Qualität hat, muss man sich vor Augen führen, dass dieser Sprung von 2 bis 6 Grad in etwa dem Temperatursprung entspricht, der sich zwischen der letzten Eiszeit und heute ereignet hat. Die Durchschnittstemperatur der letzten Eiszeit war von 5 bis 6 Grad niedriger als die heutige. So wird gerechnet, so wird argumentiert und die Folgen, die aus einer solchen Erwärmung hervorgehen, werden ebenfalls hochgerechnet und dargeboten. Dürren werden in weiten Teilen der Erde zunehmen, Überschwemmungen daneben auch, weil infolge der erhöhten Erwärmung eine höhere Verdunstung des Meerwassers stattfindet, also auch erhöhte Niederschläge einsetzen. Man kennt die Szenarien der abschmelzenden Gletscher und Polkappen, die Meeresspiegel werden ansteigen. Und das ist kein Spaß für Badefreunde, wie jeder weiß. Die großen Flussdeltas in Afrika und Asien, wo Millionen von Menschen leben, die melden dann Land unter. Dasselbe gilt für unsere benachbarten Freunde von der Rollstuhlfraktion in den Niederlanden, da wird das auch so sein. Und es wird zum Dritten weltweit, so hört man, Abermillionen von neuen Hungersnöten und Toten und Klimaflüchtlinge weltweit geben. Das ist der Befund, das sind die Folgen. Und was die Ursache dieses Klimawandels angeht, so lautet das Argument in der Wissenschaft sehr eindeutig. Die Ursachen sind anthropogen, vom Menschen gemacht. Von diesem Urteil an scheiden sich ein wenig die Geister. Das heißt, der meinige Geist von dem dieser Wissenschaft, von der ich bisher ja nur Fakten zitiert habe. An dem Urteil nämlich, die Ursachen des Klimawandels sind anthropogen, ist einerseits eine rationelle Seite, andererseits aber auch eine verkehrte, eine ideologische. Das Rationelle daran, an den anthropogenen Ursachen, ist das. Es sind in der Tat Ursachen, die nicht auf in der Natur vorgefundene Effekte zurückgehen. Beispielsweise nicht verursacht durch erhöhte Sonneneinstrahlung, durch erhöhte kosmische Aktivität. So etwas wird ausgeschlossen. Das liegt nicht vor. Vom Menschen gemacht, damit ist gemeint, die Art und Weise, wie der Mensch mit seiner Technik die Natur be- und verarbeitet. Unter anderem eben auch Öl, Kohle verbrennt. Das ist die Ursache für den Klimawandel. Und darin liegt eine verkehrte ideologische Seite, wenn gesagt wird, der Klimawandel ist menschlich verursacht. Denn es ist ja nicht so, wie es die Soziologen mitunter vorstellen, dass es quasi eine natürliche Eigenschaft des Gattungswesens Mensch ist, dass er im Unterschied zu anderen Getieren mit großen Werkzeugen Natur bearbeitet. Ameisen und Füchse können das gar nicht. Der Mensch baut Kraftwerke, verbrennt in gewaltigen Dimensionen Öl und Kohle, die er mit ebenso riesigen Werkzeugen aus der Erde gehoben hat. Das alles stimmt. Aber eine quasi natürliche Eigenschaft der Gattung, eine Eigenschaft der Technik, die da mit solchen Folgen untrennbar verbunden wäre, liegt da gar nicht vor. Eine ganz simple Überlegung kann das zeigen. Es gibt nämlich gewaltige Werkzeuge technischer Art, die tatsächlich für die Produktion von CO2-Ausstoß taugen. Ja, wenn man erst Öl fördert und es dann in Kraftwerken verbrennt, dann entsteht sehr viel CO2. Es gibt aber auf der anderen Seite große technische Werkzeuge, die dazu in der Lage sind, Energie zu produzieren, ohne dass CO2-Ausstoß stattfindet. Jedenfalls nicht im selben Maße. Das kann man mit Windrädern tun oder mit Solarzellen. Es gibt große technische Werkzeuge, mit denen kann man einmal entstandenes CO2, so man bei einer konventionellen Technik der Energieproduktion bleibt, abscheiden. Die Zeitungen sind voll davon, wie eine CO2-Abscheidung funktioniert. Da wird das Gas aus den Schloten der Kraftwerke abgeleitet, komprimiert und in unterirdischen Kavernen gelagert. Technisch gesehen, muss man also sagen, enthält die Technik beides. Man kann durch ihren Einsatz viel CO2 freisetzen. Wählt man andere technische Werkzeuge, kann man viel CO2-Ausstoß vermeiden oder CO2 beseitigen. In der Technik kann also überhaupt nicht das Kriterium dafür liegen, warum dieser CO2-Ausstoß so gewaltig angestiegen ist, sondern es muss ein Kriterium dafür geben, welches technische Mittel ich denn jetzt wähle, sodass am Ende die technischen Mittel obsiegen, die mit dieser CO2-Produktion einhergehen. Das Kriterium, das da den Ausschlag gibt, ist nicht technischer Art, sondern das ist eine Geldrechnung. Die, die Technik einsetzen in Fabriken, in Kraftwerken, die haben eine Geldrechnung angestellt, die zu dem Urteil kommt, die sogenannten fossilen Brennstoffe, Öl, Kohle, das war konkurrenzlos billiger Stoff zum Verfeuern, zur Energiegewinnung. Und jede Vorkehrung, um die CO2-Emissionen zu mindern oder gar ganz abzuschalten, kostet Geld, mindert also den entscheidenden Effekt, auf den jeder Produzent von Energie aus ist. Er will aus Geld, das er vorschießt, in seinen Anlagen mehr Geld machen, eben Gewinn, so wie wir es kennen, als die marktwirtschaftliche Grundregel. Alles dreht sich um die Geldvermehrung, um den Gewinn der Unternehmen. Und der Gewinn der Unternehmen, der hat für beides gesprochen. Massiv die fossilen Energieträger zu nutzen, weil sie so konkurrenzlos billig waren, und weitgehend auf die Minderung des CO2-Ausstoßes zu verzichten, um die Bilanzen nicht mit Kosten zu belasten. Da war die Atmosphäre sowas wie eine kostenlose Müllkippe. das wird betrieben, das ist die marktwirtschaftliche Regel. Und auch bei der kann man nicht Zuflucht nehmen bei dem Argument, das in den Zeitungen gern gestreut wird. Das seien jetzt wir alle. Diese Art von Verdreckung der Umwelt, das seien wir alle, der Mensch. Denn so unstrittig es ist, dass in allem marktwirtschaftlichen Treiben, in jeder Fabrik, auch in jeder Bank, immerfort Menschen am Werk sind, so verkehrt ist es, daraus zu schließen, also sei der Mensch der Grund für das, was sich dann als Ergebnis einstellt. Denn die Menschen, also wir alle, mehr sagt ja Mensch nicht, das Gattungswesen, die Menschen sortieren sich sehr vor diesen Prinzipien dieser Produktionsweise, die ihren maßgeblichen Kern im Eigentum haben. Die unter diesen Menschen sich glücklich schätzen und der Eigentümer einer Verstromungsanlage sind, E.ON oder RWE, Eigentümer, die das Sagen haben über die Art, wie produziert und gerechnet wird, die entscheiden mit ihrer Geschäftsrechnung, wie viel Dreck bei ihrer Produktion anfällt und welche Kosten auf sich genommen oder zurückgewiesen werden bei der Vermeidung des Abfalls. Den Dreck schlucken, ja, das müssen die Menschen in ihrer Eigenschaft, entweder als Mitarbeiter des Konzerns oder als Anwohner. Aber die Entscheidungshoheit, was wird in einem Kraftwerk verfeuert, wird mit oder ohne Filter gearbeitet, das obliegt überhaupt nicht den Anwohnern, die den Dreck einatmen. Das ist die Sache derer, denen die Fabrik gehört. Also in der Produktion, wo wesentlich das CO2 und aller weiterer Umweltdreck anfällt, da ist der Mensch überhaupt nicht das entscheidende Subjekt, sondern nur die Menschen, denen der Laden gehört. Und weil das so ist, wird die Öffentlichkeit nicht müde, das Feld aufzusuchen, von dem es angeblich unstrittig sei, dass dort doch nun wir alle der Sündenbock sind. Nicht in der Produktion, aber in der Reproduktion, da, wo man einkauft, wo man konsumiert, wo man Kunde ist, da sei man doch selber der Dreckspatz, der seinen millionenschweren Beitrag für die CO2-Emissionen abliefert. Zum Beispiel in der Eigenschaft als Autofahrer. Wir als Autofahrer sind nicht wir die Drecksäule. Unstrittig, wer ein Auto bewegt, der entlässt aus seinem Auspuff CO2. Man kann sogar nachrechnen, wie viel, ich glaube 140, 150 Gramm je Kilometer. Aber das Produkt selber, mit dem er das zu Wege bringt, der Motor, der Hubraum, die Art, wie viel von diesem Dreck anfällt, das hat er zwar gekauft, aber nicht gebaut. Das hat wieder ein Produzent getan und der hat maßgeblich seine geschäftliche Rechnung im Blick, wenn er entscheidet, abwägt, ob ein Auto mit Katalysator oder ohne Bußfilter oder mit Bußfilter geliefert wird. Es waren Kostenüberlegungen, die in der Industrie dazu geführt haben, selbst verfügbare Technik nicht einzusetzen, um die Kosten eines Autos so zu mindern, dass man auch noch eine Kaufkraft abschöpfen kann. Wo zum Beispiel die schlecht bezahlte Verkäuferin von Schlecker oder Karstadt einen Opel Corsa fahren kann. Ja, wer die Leute mit billigen Löhnen abspeist, der bietet gern auch Autos an, die Dreck machen. Man muss ja auch von wenig Geld einen fahrbaren Untersatz kaufen können, wenn man mobil sein muss. Das ist nämlich der nächste Punkt. So ganz in die Freiheit des Menschen ist ja nicht mal gestellt, ob er überhaupt ein Auto hat oder nicht. Über die Qualität des Autos, über die Emissionen entscheidet nicht er, sondern der Produzent. Das war erledigt. Aber nicht mal die Frage, ob er eines hat, fällt einfach in die persönliche Kompetenz. Leiste ich mir das oder nicht? Die meisten sind auf den fahrbaren Untersatz angewiesen, weil sie damit zur Arbeit fahren. Und was heute an Zumutbarkeitsregelungen existiert für Leute, die ihren Arbeitsplatz verlieren, ist es sogar vom Gesetzgeber dekretiert. Man muss Arbeitsplätze im Umkreis von 150 Kilometern annehmen, wenn man das nicht tut. Wird einem das Arbeitslosengeld gesperrt. So, nicht der Mensch, das soll mein kleines Fazit aus diesen Erwägungen sein, sondern die Marktwirtschaft mit ihrem Prinzip der Geldvermehrung ist die entscheidende und maßgebliche Quelle für den CO2-Ausstoß und seine Vermehrung, die den Klimawandel nach Auffassung der Wissenschaft herbeiführen. Das Wachstum dieser Wirtschaft produziert nicht nur viel Dreck, sondern es produziert dieses Wachstum ein Ausmaß von Dreck, sodass der Staat zu der Auffassung kommt, das untergräbt eigentlich die Voraussetzungen dieses Wachstums selbst. Wenn man den tatenlos zusieht, die immer weitere Verpestung der Umwelt durch CO2-Abgas, durch andere Gifte, die aus den Schloten kommen, dann wird nicht nur die Landschaft ruiniert und das Grundwasser dazu, sondern die Lungen der Anwohner. Mit einem Wort, die natürlichen und menschlichen Ressourcen, die die Unternehmerschaft benutzen will, die werden zerstört und sind nicht mehr brauchbar. Weil ein Staat aber diese Wirtschaft intakt halten will, geht er dazu über und setzt Grenzwerte. Grenzwerte für das zulässige Maß an CO2-Ausstoß und anderen Giften, weil er die natürlichen Voraussetzungen und die menschlichen dazu für den Verbrauch der Industrie erhalten will und deswegen ihre Zerstörung nur dosiert zulässt. Das ist was sehr Widersprüchliches, dass man das Geschäft in dem Ausmaß, in dem es die Umwelt verseucht, bremst, aber um des Geschäftes willen, damit es weitergehen kann. Das ist was sehr Widersprüchliches und man sieht in den Maßnahmen, mit denen der Staat die Grenzwerte durchsetzt, wie sehr die Beschränkung des Geschäfts mit ihm verträglich bleiben soll. Ein Beispiel. Es ist ja klar, dass solche Maßnahmen der Möglichkeit nach eine Beschränkung des Geschäfts darstellen sollen, die die Geschäftsrechnung nicht kaputt macht. Also nicht mit erheblichen Kosten die Unternehmensbilanz ruiniert. Eine Maßnahme, mit der der Staat in den 60er, 70er Jahren die Umweltpolitik in dieser Frage CO2-Emissionen maßgeblich gestaltet hat, das war die Politik der hohen Schornsteine. Da hat in den 70er Jahren Willy Brandt selig den Wahlkampf im Ruhrpott mit dem Argument gestaltet, der Himmel über dem Ruhrpott muss wieder blau werden. Und die Umweltschutzmaßnahme, mit der Sie das gemacht haben, hieß die Politik der hohen Schornsteine. Sie haben die Kraftwerke veranlasst, die Schornsteine, die die Emissionen abgeben, höher zu bauen. Wenn sie nämlich höher gebaut werden, dann entlassen sie die Emissionen in einer Höhe, wo es Luftströmungen gibt, die den Dreck forttragen. Sodass das Prinzip des Umweltschutzes, das Geschäft zu beschränken, ohne ihm weh zu tun, hier sehr schön zur Anschauung kommt. Die Kosten bestehen im Wesentlichen nämlich darin, ein paar Ziegelsteine zu nehmen, um den Schornstein höher zu mauern. Und der Effekt, der sich dann einstellt, ist nicht die Vermeidung des Drecks, sondern seine Verdünnung durch Verteilung. Durch Verteilung in der atmosphärischen Luftzirkulation, sodass der Effekt, der sich eingestellt hat, absehbar war im Moment, wo diese Umweltschutzpolitik geboren war. Kaum war der Himmel im Ruhrpott wieder blau, hat Schweden sauren Regen gemeldet. Wenn also dieses Prinzip Verdünnung des Umweltdrecks, um die Kosten für die Unternehmerschaft nicht über Gebühr in die Höhe zu treiben, ein Prinzip der staatlichen Fürsorge für den Erhalt der natürlichen Grundlagen wird, dann ist ja mit Händen zu greifen, dass, wenn das alle Staaten tun, am Ende auch die Luft, der Boden, der Wald, am Ende das Klima global von dieser Verdreckung ergriffen wird. Die Quellen, aus denen der Dreck stammt, die sind national, lokal verankert. Aber die Wirkung, die auf diese Weise aus ihnen hervorgeht, die ist flächendeckend, grenzüberschreitend, international, sodass auch Staaten und Regionen die gar nicht über hinreichend große Kapitale verfügen, die so einen Dreck absondern, das ihrige abbekommen an verschmutzter Luft und verseuchtem Trinkwasser. Sodass man, wenn man überhaupt das Stichwort Klimawandel einmal ernst nimmt, sagen muss, das ist ein einziges Eingeständnis dafür, dass der Marx vor 150 Jahren recht hatte, als er gesagt hat, die kapitalistische Produktion untergräbt die Springquellen ihres Reichtums, Mensch und Natur. Naja, das ist so ein Satz, der klingt verschoben. Aber er ist wahr. Die Zivilisation schafft es nach 150 Jahren Kapitalismus zu bilanzieren, jetzt ist das Klima kaputt, jetzt drohen Dürren, jetzt drohen Überschwemmungen. Dass unsere Zivilisation von 150 Jahren Entwicklung der Menschheitsgeschichte in einer Marktwirtschaft offenbar gar nicht so etwas gewesen wie eine Progression des Guten, ein Fortschreiten von einem guten Baustein zum nächsten, so wie man es in den Sozialkundebüchern dargeboten bekommt. Während die ersten Menschen noch in Höhlen hausten und keine Heizung hatten, verfügten sie im Mittelalter bereits über sowas wie die Ansätze einer Kanalisation und heute Farbfernseher und was man nicht so alles hat. In Wirklichkeit ist verseuchtes Trinkwasser, global zerstörtes Klima ein Index für die zerstörerische Kraft der Produktionsweise. Das steht ja nicht am Anfang als Problem, das bemeistert wird, sondern das steht am Ende dieser Entwicklung. Das ist ein Ergebnis, das sogar die Staaten nicht kalt lässt und herausfordert, und damit komme ich zu meinem zweiten Kapitel. Die Staaten stellen sich diesem Befund. Warum eigentlich, könnte man zunächst fragen, denn die Berechnungen, die die Wissenschaft da vorlegt, die sind schon viel älter. 10, 15 Jahre lang gibt es diese Daten und Messungen. Warum zeigen sich jetzt und heute die Staaten so beeindruckt? Darüber gibt es eine bemerkenswerte Auskunft. Die sagt nämlich, es ist endlich gelungen, dieses Thema Klimawandel von der Ökoromantik zu befreien. Jetzt haben Fachleute in aller Welt, vorangeschritten ist da dieser berühmte Engländer Nicholas Stern, jetzt haben Fachleute in aller Welt mit ihren großen Computern unbestechlich errechnet und ermittelt. Der Klimawandel, der zerstört jährlich 0,5% des wirtschaftlichen Wachstums. Der Klimawandel, der kostet allein in Deutschland bis 2050 330 Milliarden Euro. Sodass man sieht, das ist kein Spaß mehr für Ökospinner, so wird da gedacht, sondern eine ernste Sache, weil die Wirtschaft und ihr Geldwachstum bedroht ist. Das für sich ist schon eine aufschlussreiche Auskunft, dass Sie das bemerkenswert finden und dass das eigentlich Ihr ganzer Ausgangspunkt ist, das Thema ernst zu nehmen. Wachstum und Geld geht kaputt. Das sagt nämlich im Umkehrschluss, die ruinierten Lungen der Leute, die diesen Dreck einatmen, der zerstörte Wald, die überschwemmten Landschaften, alles das wiegt für sich herzlich wenig, wenn nicht etwas ganz Entscheidendes, anderes dabei kaputt geht, Geld. Jetzt mag mancher ja noch so geneigt sein, zu denken, nun ja, dieses Geld, das ist ja bloß das allgemeine Maß, um diesen menschlichen zivilisatorischen Schaden zu vermessen. Sodass man mit dem Geldausdruck weiß, wie viel kaputt geht an Landschaft und Menschenmaterial. Das ist aber gar nicht so. Hungertote in Afrika, Dürreopfer in Südspanien, alles das sind gar nicht in Geld messbare Größen. Das Geld vermisst gar nicht den menschlichen Schaden, der durch den Klimawandel entsteht. Das Geld vermisst ein ganz anderes Objekt, das beschädigt wird. Nämlich das Geschäft der Geldvermehrung selber. Das ist das Geschädigte, das wird in Geld gemessen. Und ein schöner Beleg dafür ist, die 330 Milliarden Verlust, die Deutschland bis 2050 macht, wenn der Klimawandel weiter wütet, ungebremst. Von diesen 330 Milliarden Verlust geht allein ein Drittel auf das Konto der Versicherungsbranche. Das ist ein interessanter Hinweis, an dem man das sehen kann, welche Unterscheidung getroffen wird. Wenn einem Menschen die Hütte wegschwimmt, dann ist das ein menschliches Schicksal. Ein Versicherungsschaden liegt nur dann vor, wenn das Ding versichert war und eine Versicherung zahlen muss. Nur das, was in den Büchern der Versicherung dann zu Buche schlägt, als geldmäßiger Verlust, ist in dieser Bilanz ein Schaden. Der menschliche Schaden, wo jemand um seinen Wohnsitz gebracht ist, ist darin nicht bilanziert. Die Hungertoten in Afrika, von denen die Rede war, oder die abgesoffenen Asiaten in ihren Deltas, die zählen in dieser Rechnung nicht. Die sind nicht in Geld ausgedrückt, auch nicht in Geld ausdrückbar, außer es fällt ein Absatzmarkt aus, auf den Deutschland vielleicht Weizen exportiert hat, und jetzt gibt es diese Leute oder diese Regionen nicht mehr, die dieses Exportgeschäft bezahlen. Ja, dann kommen sie in der Bilanz vor. Wenn nicht, dann nicht. Es ist in höchstem Grade, fast ehrlich gesagt, menschenverachtend, wie da gerechnet wird, und ausgerechnet diese Geldrechnung wird quasi wie der Clou des Fortschritts präsentiert, weil nun das ganze Problem auf seinen realen, sachlichen und ernstzunehmenden Kern zurückgeführt ist. Also, wie wenig das mit Humanismus zu tun hat, kann ich an einer kleinen Anekdote bebildern, die mir neulich das Frühstück verdorben hat. In der Süddeutschen Zeitung wird berichtet von einer kleinen Südseeinsel namens Tuvalu. Den Bewohnern von Tuvalu, den Malediven und den Marshallinseln bleibt, wenn es zum Äußersten kommt, nur die Flucht, weil die Pegel steigen. Vorsorglich hat die Regierung von Tuvalu im vergangenen Jahr schon Asyl für alle seine Menschen in Australien und Neuseeland beantragt. Das wurde ebenso vorsorglich abgelehnt. Ja, die Geldrechnung der Nationen wird beschädigt. Die Anteilnahme an menschlichen Schicksalen ist die Sache der Klimaschützer in den politischen Abteilungen nicht. Obwohl es doch eine Position gibt, so könnte man meinen, die doch dafür einen Anhaltspunkt bietet, dass es doch um sowas wie Humanismus, Anteilnahme am Nächsten geht. Es ist die Rede in den Berichten der Wissenschaftler von Abermillionen von Klimaflüchtlingen, die in Afrika entstehen werden, von Hungerkatastrophen, sodass man für einen Moment den Eindruck haben könnte, jetzt kümmern sie sich doch um die ärmsten Schweine dieser Welt. Aber auch das ist eine komplette Fehlanzeige. Richtet für einen Moment den Blick, vielleicht mit Hilfe der Kamera der Tagesthemen, auf Afrika. Was weiß man dann von diesem Kontinent? Millionen von Hungertoten gibt es da jetzt schon. Und AIDS-Tote dazu. Warum eigentlich, wenn hierzulande so viele Lebensmittel existieren, die man doch dahin tragen könnte? AIDS-Medikamente existieren. Warum bekommen die Leute in Afrika die Medikamente? Die Antwort ist so banal, man mag sie kaum sagen. Weil diese Leute das Geld nicht haben, um das zu bezahlen. Also für den Unternehmensgewinn nicht brauchbar sind. Also werden ihnen lebensnotwendige Mittel und Medikamente vorenthalten. Wie soll man auf die Idee kommen, dass ausgerechnet, wenn das Klima sich wandelt, dieser Standpunkt sich wandelt? Es ist ja noch viel schärfer. Dieser, sagen wir mal, Leidensdruck, dass Leute in eine Lage versetzt sind in den afrikanischen Ländern, dass sie dort nicht überleben können, wo sie überleben müssen, der führt jetzt schon zu großen Wanderungsbewegungen. Immer wieder versuchen die, den Sprung übers Mittelmeer nach Spanien zu schaffen oder auf die Kanaren. Die EU aber stellt sich nicht nur auf den Standpunkt, dass diesen AIDS-Kranken und Hungernden die Mittel vorenthalten werden, die hierzulande durchaus verfügbar sind, sondern die spendieren glatt 100 Millionen an Marokko, damit ein Stacheldrahtzaun aufgerichtet wird, um diese Wanderungsbewegungen schon im Vorfeld zu stoppen, damit sie erst gar nicht in die Schlauchboote steigen und nach Afrika, nach Europa rüberfahren und da von der Küstenwache eingesammelt werden müssen. Die werden festgenagelt auf das Elend, in das sie versetzt werden. Wenn also Klimaflüchtlinge und Hungerkatastrophen so etwas wie ein Sorgenpunkt werden, im Oval Office oder bei der Kanzlerin Frau Merkel, dann nicht deswegen, weil sie plötzlich Anteil und Anstoß nehmen am Elend, sondern weil ihnen auffällt, dass die Kontrolle über das Elend zusammenzubrechen droht. Ja, wenn Hunderte von Millionen, weil Dürren um sich greifen, einfach nur noch verrecken oder weglaufen können, dann wird es wohl dazu kommen, dass die Grenzzäune in Tansania und in Nigeria und wo sie überall stehen, niedergerannt werden und dass Unordnung um sich greift in einem Terrain, wo die westliche Staatenwelt, jeder für sich und auf seine Weise, immer noch ein Restposten von Ordnung aufrechterhalten wissen will, weil man hier das Gold, dort das Öl und dort das Kupfer abholt. Der amerikanische Report, der heißt Report über nationale Sicherheit und Bedrohung des Klimawandels, zählt 15 afrikanische Staaten auf, von denen sie sagen, das könnten die Problemfälle der Klimaflüchtlinge werden, wenn dort alle Dämme brechen und Millionen von Menschen abhauen und alles niederrennen. Dann wird aus diesen ohnehin nur halb funktionsfähigen Staaten endgültig sowas wie Failing oder Failed States, Ruinen, wo die Erdölproduktion nicht mehr betrieben werden kann und ein neuer Ort für Al-Qaida und den Terrorismus droht. Das ist der Gesichtspunkt, den diese Leute im Blick haben, wenn sie sagen, Klimaflüchtlinge sind unser Problem. Nicht das Elend stört sie, sondern dass sie keine Kontrolle mehr darüber haben. Also, wenn das Wachstum der Wirtschaft das eigentlich Geschädigte ist durch den Klimawandel, wenn das Wachstum das Sorgeobjekt ist, dessen wegen man Klimaschutz in Erwägung zieht, dann ist von allem Ausgangspunkt aus klar, dass Klimaschutz eine relative Sache ist. Der Werbeslogan des DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, die rechnen auf dem Feld sehr viel, der hat gelautet, Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden. Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden. Den Satz muss man ernst nehmen, dann sagt er nämlich das. Nicht der sachliche Schaden, der entsteht durch den Klimawandel, sondern die Relation zwischen zwei Geldgrößen, die entscheidet, ob man Schutzmaßnahmen ergreift oder nicht. Nur wenn Klimaschutz billiger ist als die Schäden, macht er wirtschaftlich gesehen Sinn. Daraus folgt umgekehrt, wenn er teurer ist als die Klimaschäden, dann nicht. Man kennt also offenbar auch lohnende Gründe für die Unterlassung von Klimaschutz, wenn es sich denn rechnet. Kaum ist diese Relativierung ausgesprochen. Klimaschutz ist entweder mit dem Wachstum verträglich oder er geht nicht. Folgt die zweite, die bei uns hierzulande täglich durch die Tagesschau geht. Die zweite heißt, entweder Klimaschutz ist international oder er geht nicht. Vorgestern Abend sind die Eröffnungsbilder für die Konferenz in Bali immer dieselben. Wahrscheinlich ist es immer derselbe Spot, der geschnitten worden ist. Man sieht gewaltige rauchende Schlote in China. Dann kommt der Schwenk zur Umweltschutzkonferenz. Das ist quasi das Argument, von dem ich spreche, ins Bild gesetzt. Klimaschutz ist international oder er geht nicht. Da soll sich das Publikum vorstellen und deswegen stellt man ihnen die rauchenden Schlote der Chinesen vor die Nase. Was nutzt es denn, wenn wir hier auf Klimaschutz machen und Windräder anwerfen, wenn 1,2 Milliarden Chinesen mit solchen Dreckschleudern Strom produzieren und mit ihren Kohleöfen die Umwelt verpesten? Das ist das Argument. Jetzt muss man zunächst sagen, an diesem Argument ist eine Wahrheit, zum Zweiten aber auch eine Lüge. Die Wahrheit ist, natürlich ist die Wirkung, die von der chinesischen Produktion von CO2 ausgeht, grenzüberschreitend. Das wird wohl so sein, dass man vielleicht sogar, wenn man mit dem Flieger nach Peking fliegt, die Rauchfahnen sehen kann, die von diesen Dreckschleudern ausgehen. Die Wirkung, die von diesen Emissionsquellen ausgeht, die ist gewiss grenzüberschreitend. Die Lüge an dem Argument ist aber, als wäre die Rollenverteilung in der Welt eindeutig die, Chinesen und andere sind die Verursacher, Deutschland und Kollegen sind die Notleidenden. Die sind gerade genauso Verursacher einer Emission wie die anderen auch. Und sie haben mit ihrer von mir zitierten Politik der hohen Schornsteine dafür gesorgt, dass die Verteilung ihres Drecks über die Grenzen hinaus dafür sorgt, dass es eine grenzüberschreitende Wirkung ihres Drecks gibt. Es ist also verlogen zu sagen, mit Blick auf die chinesischen Mopeds und Kohleöfen und Kraftwerke, sie seien Verursacher im Unterschied zu uns. An ihnen sieht man, was man selber macht, dass der eigene Dreck grenzüberschreitend wirkt. Aber lässt man einmal, um zum Kern dieses Arguments vorzustoßen, für einen Augenblick diese moralisierende Unterscheidung gelten. Nehmen wir einmal an, es sei so, die Chinesen mit ihrer alten Technik produzieren viel CO2 im Vergleich zu uns. Dann müsste man doch sagen, dennoch wäre eine Reduktion hierzulande eine Reduktion. Die Chinesen mögen produzieren, was sie wollen an CO2, aber eine Minderung des Ausstoßes hier wäre eine Minderung. Das wäre ein Weniger. Warum machen sie das nicht? Merkel und Co. wollen immer Vorreiter sein. Warum hier nicht? Dafür ist überhaupt nicht der Klimaschutz das wesentliche Argument, sondern die wirtschaftliche Konkurrenzposition im Weltgeschäft. Die spricht dagegen, weil nämlich alle Staaten so rechnen. Der Klimaschutz, wenn man ihn in seiner Industrie verankert und durchsetzt, ist mit Kosten verbunden. Und diese Kosten verteuern die Warenpreise. Und das wird im internationalen Geschäft den Absatz mindern, wenn nicht bei anderen eine vergleichbare Kostensteigerung zu Buche schlägt. Gut, wenn mit diesem Argument Klimaschutz nicht geht, dann muss man sagen, dann steht der Geschäftsertrag, den man in diesem internationalen Wettbewerb erzielen will, höher als dieser Schutz. Denn genau mit diesem Argument wird er ja abgelehnt. Will man ihn aber nicht ablehnen, dann schlägt man den Weg ein, den Deutschland und die EU seit ein paar Jahren verfolgen. Die wollen den Klimaschutz. Die wollen ihn international verankern. Wenn man den Konkurrenzvorteil vermeiden will, dass man selber draufzahlt und bei anderen die Kosten nicht entstehen, dann muss man es eben schaffen, andere Nationen auf die Schutzmaßnahmen und Kosten festzulegen, die man womöglich auch selber hat, wo man aber selber als Ausrüster, der die technischen Mittel feilbietet, ein großes Exportgeschäft ankurbelt und daran verdient. Damit spekuliert Deutschland. Sie wollen alle Welt auf Klimaschutzmaßnahmen festlegen, möglichst noch mit dem Instrument Windkraft und sich als die Windkraftindustrie nach vorne bringen und die ganze Welt mit diesem Exportschlager bedienen, um daran zu verdienen. In dem Sinne hat Deutschland in der EU für die Durchsetzung der Klimaschutzziele geworben und gekämpft. Die Erderwärmung haben sie in der EU zunächst einmal beschlossen, soll auf 2 Grad Celsius statt der erwarteten 4 Grad begrenzt werden. Sie wollen eine CO2-Reduktion um 20%. Und der Weg dazu, die Mittel dazu, bestehen darin, erstens erneuerbare Energien einzusetzen, Windräder zum Beispiel, Solarzellen. Zweitens das Energiesparen durchzusetzen bei den Bürgern, Wärmedämmung in den Häusern, Sparglühlampen. Und zum dritten CO2-Abscheidung durch neue Technik. Kaum ist das alles ausgesprochen und zum Ziel der EU erklärt, geht ein Kampf in diesem europäischen Bündnis los, um die Verteilung von Kosten und Nutzen aus so einer Klimapolitik. Da merkt man, wie relativ das ganze Anliegen von Anbeginn an ist. Merkel hat dafür gekämpft, sie gilt immer als die Vorreiterin, eine 20%ige CO2-Reduktion festzuschreiben. Klima hat Vorfahrt, war ihr großes Transparent auf dem EU-Gipfel. Gleichzeitig hat sie zurückgewiesen, was die anderen EU-Partner vorgeschlagen und verlangt haben. Begrenzen wir doch, damit das erreicht wird, den CO2-Ausstoß pro Automobil. Da hat sie sich heftig gewehrt, dass man eine CO2-Obergrenze für den 7er BMW festlegt. Für den Flottendurchschnitt, für alle BMWs, vom kleinsten bis zum größten, sei das noch rechenbar in Deutschland. Würde man aber für den großen BMW eine Grenze festlegen, dann würde dieser BMW gegen den Peugeot in Frankreich nicht mehr anzubieten sein. Die könnten ihn mit ihrer Technik gar nicht vermarkten, ohne zusätzliche neue Entwicklungskosten. Also wird eine Grenzziehung abgewiesen, wie sie andererseits verlangt hat. Ja, warum? Weil dieser Staat darum bemüht ist, die anderen auf Ziele festzulegen, um an ihnen zu verdienen, aber die Kosten einer Festlegung bei sich zu vermeiden, wenn irgend möglich. Das ist der Streit, der mit dem harmlosen Wort Klimaschutz begonnen hat und überführt worden ist in einen Kampf der Nationen darum, wer wen auf welche Ziele festlegen kann und wer aus den verlangten Mitteln zur Erreichung dieser Ziele Erträge bei sich vermehrt oder Kosten auf sich zu nehmen hat. Um Kosten und Nutzen wird gerungen, aber nicht unter diesem Titel. Wenn man in die Fernsehberichte schaut oder in die Zeitungen, dann reden die auf ihren Gipfeln gar nicht darüber, dass sie irgendeine Maßnahme nicht machen, weil sie das Geld nicht zahlen wollen. Oder dass sie bloß deswegen für Klimaschutz sind, weil sie verdienen wollen an ihrem Windkraftexport. Die schaffen es, auf solchen Supergipfeln wie Bali, wie auf dem vorangegangenen, diesen ganzen Streit um Geld und Ertrag mit dem Argument zu bestreiten, wir ringen um die Rettung der betroffenen Menschheit. Das aber mit unterschiedlichen Philosophien. Alle treten sie an im Namen der Menschheit, für die man den blauen Planeten retten muss, damit künftige Generationen noch ihre Freude daran haben. Warum tun sie das? Warum redet jeder so, als würde er für die Menschheit Partei ergreifen und in ihrem Namen fordern werden? Zunächst einmal ist mir an dem Titel aufgefallen, dass er was denkbar Abstraktes ist. Die Menschheit, das ist bereits im Inneren eines Landes gar keine wirklich substanzielle Sache. Da laufen die Menschen rum und zanken sich den ganzen Tag. Als Käufer und Verkäufer haben sie sich in den Haaren über den Preis fürs Benzin oder die Brötchen. Als Mieter und Vermieter streiten sie um die Qualität des Wohnraums oder um die Höhe der Miete. Das ist gar kein Konsenskollektiv. Das ist gar kein einheitliches Subjekt, wo alle an einen Strang ziehen und ein gemeinschaftliches Interesse verfolgen. Das ist ein Kollektiv, in dem lauter Gegensätze herrschen. Erst recht wird es absurd, wenn man das über die Grenze hinaus projiziert. Die Menschheit, bezogen auf den ganzen Globus gedacht. Ja, die zerfällt mindestens in 250 Kollektive, so viele Völker und Staaten gibt es. Und da muss man sagen, ist die Idee, die Menschheit sei so etwas wie ein gemeinschaftliches Subjekt, ja noch dramatischer daneben als im Inneren. Weil damit die Menschheit an einem gemeinsamen Interesse arbeiten könnte, einen Konsens entwickeln könnte, da müsste ja mindestens die Voraussetzung erfüllt sein, dass man sich wenigstens kennt. Aber wer kennt denn von euch jemanden aus Pakistan oder Indonesien oder Indien, mit dem man gemeinsame Klimaschutzziele gern verwirklichen würde? Die Bekanntschaft, die die Menschen, die auf dem Globus nach Staatsvölkern verteilt sind, je miteinander machen, ist nur die, die sie vermittelt über ihre Staaten miteinander machen. Und da sind die Kontakte dann mehr ruppiger. Die Völker, die da so zerstreut in ihren staatlichen Kollektiven leben, haben also nach meiner Erinnerung nur zweimal in ihrem Leben wirklichen Körperkontakt. Das ist auf dem Spielfeld und auf dem Schlachtfeld. Das ist bei der Olympiade und im Krieg. Und bei beiden Anlässen geht es immer ruppig zu. Also, es ist etwas Fiktives, so zu tun, als gäbe es die Menschheit als ein gemeinsames Anliegen aller Menschen, für die die Staaten quasi repräsentativ tätig seien. Das ist das Fiktive. Aber dieses Fiktive, über allen Staaten und Völkern Stehende, dieses Verlogene, kann ich auch sagen, hat als Instrument in der Politik eine gewisse Brauchbarkeit. Und zwar aus folgendem Grund. Die Staaten, die miteinander um ihre Interessen ringen, wer exportiert wohin wie viel, wer erhebt welchen Zoll und so fort. Die tun das nie einfach so, dass sie ihre Interessen gegeneinander vortragen, sondern ihre Interessen als Rechte gegen den anderen vorbringen. Ich darf das. Damit ist so viel gewonnen, dass der andere anerkennen soll, dass was ein anderer Staat von ihm verlangt, nicht bloß die Verwirklichung seines Interesses ist, sondern etwas über den Staaten Stehendes, ein Recht geben, das auch der andere anzuerkennen habe. Für den Klimaschutz gibt es ein solches über den Staaten stehendes Recht nicht, mit dem sie sich wechselseitig beeindrucken könnten. Das ist auch in der UNO nicht kodifiziert. Die Menschheit ist quasi hier ersatzweise das höhere Allgemeine, auf das sie sich berufen, die Staaten, wenn sie ihre speziellen Interessen in Klimafrage vorbringen und mit dem sie von den anderen den Zuspruch ernten wollen. Ja, ich sehe ein, im Namen dieses Höheren muss auch ich einwilligen in das, was du forderst. Es ist eine Technik, mit der man den anderen auf Ziele festnagelt und Maßnahmen von ihm erwirken will. Und weil dieser Titel die Menschheit von allen in diesem Sinne benutzt wird, ergibt sich ein merkwürdiges Falschen und Streiten um so abstrakte Fragen, nicht um die, wer hat welchen Nutzen von dem ganzen Klimaschutz, wer trägt welche Kosten. Um so eine Geldrechnung und Nutzenkalkulation wird dann nicht offen gestritten, sondern um solche Fragen wie, wie sehr ist die Menschheit bedroht, wie wahrscheinlich ist die Betroffenheit. Es hat 15 Jahre gedauert, bis einige Staaten, die Amerikaner gehören dazu, sich von ihrem Urteil wegbewegt haben, die Menschheit ist möglicherweise betroffen. Das haben die 15 Jahre lang gesagt. Jetzt sagen sie, sie ist sicher betroffen. Vor 3 Jahren haben sie gesagt, sie ist sehr wahrscheinlich betroffen. In solchen Kategorien vollzieht sich ein Streit zwischen den Nationen, der seiner sachlichen Substanz nach um die nationalen Egoismen in Sachen Geldrechnung und Einfluss sich dreht. Die Bali-Konferenz tritt unter dem Titel an, es ist 5:12 Uhr und geprüft werden soll, ob ein Umsteuern bis 2015 noch möglich ist. Jetzt komme ich zu meinem letzten Kapitel über die Energiepolitik. 5:12 Uhr ist es, die Staaten fragen sich, geht noch ein Umsteuern bis 2015? Gestern Abend hat man von der Konferenz Folgendes erfahren. Der deutsche Umweltminister Gabriel hat keine großen Hoffnungen in diese Konferenz, dass es zu Beschlüssen kommt, die den Klimaschutz voranbringen und quantifizierbare Ziele formulieren. Es wird überhaupt, was den Stoff der Konferenz angeht, über den Rahmen verhandelt für ein Nachfolgeabkommen für den Kyoto-Vertrag, der in ein, zwei Jahren ausläuft. Gut, es wird über den Rahmen für einen neuen Vertrag verhandelt. Von dem habe ich gestern Abend gelernt, dass die Ratifizierung dieses neuen Vertrages, wenn er denn auf Grundlage des Rahmens zustande kommt, dass die Ratifizierung, also die Unterschrift zu setzen im Staat, dass das circa 8 Jahre dauert. Dann habe ich zusammengerechnet, jetzt ist es 2007, 2008, da haben Sie vielleicht 2010 Ihren Rahmen. Vielleicht machen Sie aufgrund des Rahmens einen Vertrag und dann brauchen Sie 8 Jahre für die Unterschrift, das ist 2018. Dann ist aber 2015 schon 3 Jahre rum. Und dann bin ich ins Grübeln gekommen und dachte mir, das nährt eigentlich einen Verdacht, den wir schon lange haben. Denn eigentlich ist es doch so, so wie man den Staat kennt und sein intimes Verhältnis zum Geschäftsleben. Er warnt die Industrie vor der Überfischung der Meere und dann soll doch das Geschäft mit dem Fisch nicht aufhören und sie fischen weiter. Jetzt wird vor dem Klimawandel gewarnt. Und so könnte man doch denken, so hartgesottene Wachstumsfanatiker, Verbeamtete dazu, die können doch locker zu dem Urteil fähig sein. Das ist noch so weit weg von uns. 2100, da werden wir doch jetzt nicht das Geschäft schmälern oder mit Kosten belasten. Es ist so weit weg, so weit in die Zukunft gerückt. Es steht ja auch die bequeme Ausflucht zu Gebote, dass sich bei allem wissenschaftlichen Instrumentarium, das da in Bewegung gesetzt wird, am Ende doch nur eine Prognose, also Schätzung ergibt. Das hat ja auch immer das Moment von Ungewissheit an sich. Sodass man doch eigentlich zu der Auffassung kommen könnte, viel spricht dafür, dass in Sachen Klimaschutz gar nichts passiert. Es ist eine Kostenbelastung für einen Effekt, der so weit in der Zukunft liegt, der immer eine Schmälerung des Geschäfts ist. Das mögen Staaten doch gar nicht. Die wollen doch das Wachstum anstoßen. Zumal dann, wenn auch gerade noch eine Finanzkrise über den Globus reinbricht. Eigentlich spricht sehr viel dafür, dass nach allen genannten Erwägungen der Klimaschutz gar nicht gemacht wird. Dass er dennoch praktische Ziele formuliert und sagt, 20% CO2-Ausstoß sollen weniger sein bis 2020. Dass dennoch beschlossen wird, die Hausbesitzer müssen eine neue Dämmwolle in ihr Dach einziehen und andere Glühbirnen benutzen und etliches mehr. Hat, das ist jetzt mein Schluss aus der ganzen Anekdote, folglich nicht mit dem Klimaschutz zu tun und ökologischen Gründen, sondern hat Gründe ganz anderer Art. Wenn auf Klimaschutz jetzt gemacht wird, dann sind die dafür ausschlaggebenden Gründe nicht innerhalb des Feldes der Umweltschutzpolitik zu suchen. Da spräche sehr viel mehr dafür, die Sache zu lassen. Dann sind sie auf einem anderen Feld verankert und dieses andere Feld, das nenne ich mal die imperialistische Energiepolitik, die in allen Nationen mehr oder weniger zu völlig neuen Strategien führt. Alle nennen, die europäischen Staaten genauso wie Amerika, sind mit der Energiewirtschaft, die sie jetzt auf ihrem Boden haben, unzufrieden. Die Energie, das ist sowas wie der Grundstoff der gesamten kapitalistischen Industrie, nicht bloß in materieller Hinsicht, dass man das Öl braucht, damit man Strom produzieren kann oder mit den LKWs die Waren über die Autobahnen transportieren. sondern deswegen auch in finanzieller Hinsicht ein Grundstoff jeden Geschäfts, der deswegen auch mit seinen Kosten in jede Geschäftskalkulation eingeht. Energie, das ist die Grundlage des gesamten nationalen Wachstums und deswegen ist es eine Staatsaufgabe ersten Ranges. Ein Staat mischt sich ein und sorgt dafür, dass die Energieversorgung in einem Land flächendeckend passiert. Es soll auch noch in Friseute, da oben in Friesland, ein Kraftwerk geben, damit dort die Leute heizen können, weil auch die auf ihren Kuttern noch ein Stück Geschäftszweig bestücken. Flächendeckend muss die Energieversorgung sein. Sie muss verlässlich sein. Nicht bei jedem Blitzschlag darf wie neulich bei E.ON ein Mast umknicken. Die Computer der Deutschen Bank für ihre Börsengeschäfte müssen rund um die Uhr laufen. Flächendeckend, verlässlich muss sie sein. Und drittens muss sie billig sein. Denn das geht als Kostenbestandteil, wie gesagt, in jede Rechnung ein. Öl und Gas waren in fast allen Nationen das Mittel der Wahl, um Energie zu produzieren, um sie zu verstromen. Weil Öl und Gas konkurrenzlos billig waren. Jetzt, mittlerweile, stellt sich heraus, diese Energiebasis, maßgeblich Öl und Gas, die hat einen gewaltigen Haken. Nicht nur den, dass sie endlich ist, den würde sie mit anderen Energiesorten fast immer aufteilen, sondern dass sie endgültig unsicher geworden ist. Die Weltlage, die die Amerikaner angerichtet haben, nämlich ihren weltumspannenden Antiterrorkrieg zur Neuordnung der Welt, die führt nämlich dazu, dass Ölquellen angezündet werden. Gestern im Irak. Ein Krieg wird geführt und ein Öllieferant fällt aus. Morgen im Iran. Sehr unsicher, ob deutsche Unternehmen mit iranischen Ölproduzenten noch Geschäfte machen können. Mittlerweile wird sowas sanktioniert. Es ist unsicher, nicht bloß die Quelle des Stoffs. Unsicher ist auch der Transportweg des Stoffs. Dieser Stoff, Öl und Gas, muss über viele, viele, viele tausend Kilometer durch die Ostsee geleitet werden, durch ostasiatische Staaten oder an welchen vorbei, mit denen man keine guten Beziehungen hat. Die Ukraine, mit denen man glaubte, gute Beziehungen zu haben, hat den Gashahn schon einmal zugesperrt. Der Grundstoff selber, Öl und Gas, und das Transportnetz ist durch die Gemengelage, die durch diesen US-Antiterrorkrieg und den Kampf der Staaten um ihre Selbstbehauptung entstanden ist, unsicher geworden. Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass die in Berlin das gerade genauso sehen. Die alte Redeweise, unser Öl verteidigen wir natürlich mit der NATO, die ist ausgestorben. Wir verteidigen überhaupt nicht unser Öl mit der NATO. Ja, warum ist der Spruch ausgestorben? Ja, weil der Hauptbündnispartner von ehedem, die USA, die Ursache der Verunsicherung sind. Die Ursache der Verunsicherung kommt eben daher, dass nicht mehr kalkulierbar ist, welchen Staat die morgen angreifen und anzünden, sodass Öllieferungen ausfallen oder Geschäfte mit einem solchen Ölland wie Saudi-Arabien oder Iran sanktioniert und bestraft werden. Die Deutschen haben daraus die Konsequenz gezogen, ja, sie wollen, um sich gegen die Verunsicherung, die ihr Hauptpartner aus der Vergangenheit anrichtet, auch zu ihrem Schaden, mit Russland eine Energiepartnerschaft schmieden. Auf Russland sind sie gekommen. Nicht zum Beispiel auf Nigeria. Warum auf Russland? Ja, wenn ein so mächtiger Staat wie Amerika die Verunsicherungsquelle ist, dann muss ein Partner, der einem Gas und Öl sicher liefern soll, von einer Macht, von einem Kaliber sein, dass er nicht rumgeschubst werden kann wie Somalia oder Nigeria. Nigeria hat sehr viel Öl, mit denen strebt man keine Partnerschaft, schon gar keine strategische, mit Russland wohl. Weil man die Stärke an diesem Staat als die Rückversicherung schätzt, gegen die Verunsicherung, die von Seiten Amerikas ausgeht. In diesem Vorteil liegt der Nachteil. Der Nachteil an diesem Vorteil ist nämlich, die Stärke, die man an Russland schätzt, ist zugleich das Problem. Die Russen, Putin macht es bei jeder Konferenz vor, treten den Deutschen und den EU-Staaten gegenüber und sagt, wir wollen auf derselben Augenhöhe verhandeln. Wir machen keine langfristigen Verträge, wo wir euch zum Spottpreis Öl und Gas feilbieten und zusichern. Wir handeln zu Marktpreisen und wenn die hochgehen, setzen wir die Preise hoch. Deutschland merkt also, dass dieser mächtige Staat einfach nicht zum Dienstleister für europäische Interessen zu machen ist, sondern eigene Machtambitionen aus diesen geschäftlichen Erträgen anstrebt und auch durchsetzen kann. Die EU wird durch die Amerikaner in ihrer Energiebasis verunsichert und ihre Zuflucht bei einer strategischen Partnerschaft mit Russland stellt sie in eine neue Abhängigkeit und macht sie erpressbar. So kalkulieren sie und das stiftet Unzufriedenheit. Ein Beleg, dass das alles quasi strategische Überlegungen sind, die bei Klimaschutz und Energieplanung im Schwange sind, ist eine von mir noch nie zitierte Quelle, nämlich der Braunkohletag in Leipzig. Die haben nämlich zum Thema Klimaschutz und Braunkohle in der Zeitung getitelt: Auf dem Gas sitzen die Kosaken, auf dem Öl die Scheichs, aber auf der Braunkohle sitzen wir selbst. Und die haben das in eine internationale Klimaschutzkonferenz hineinposaunt, wo die Braunkohle eigentlich als einer der größten Verpester gilt. Und waren sich sicher, einfach lächerlich macht man sich mit dem Argument nicht. Ja, warum? Weil sie gemerkt haben, dass das eigentliche Streben und Trachten auf etwas ganz anderes geht als den Klimaschutz. Nämlich darauf, so etwas wie eine energiepolitische Unverwundbarkeit einer Nation herzustellen. So etwas wie eine weltkrisenfeste Energiebasis zu erzeugen. Und dafür ist die Abhängigkeit von fremden Energieträgern schlecht. Der Besitz von eigenen, Braunkohle zum Beispiel, vorteilhaft, weil man den eigenen machtvollen Zugriff darauf hat. Nicht von anderen abhängig, deswegen von anderen nicht erpressbar. Das ist das eigentliche letzte Ziel einer neuen Energiepolitik in den Nationen. Und dieses Prinzip, sowas wie eine energiepolitische Unverwundbarkeit herzustellen, das treibt die Nationen an und bestimmt die Mittel und die Wege, die sie beim Klima gehen. Manches aus der Abteilung Klimaschutz im ökologischen Sinne passt zu diesem energiepolitischen Ziel dazu. Manches widerspricht dem Klimaschutz total. Ein paar Beispiele. Es ist zum Beispiel wieder üblich, Kernkraftwerke hochleben zu lassen, AKWs. Und man schafft es auch, wie die Franzosen oder auch die deutschen Kraftwerksbetreiber, die Kernkraftwerke als CO2-Killer zu verkaufen. Ja, das mag so sein, dass die weniger CO2 ausstoßen als ein Kohlekraftwerk. Bloß deswegen sind die nie gebaut worden. Und jeder weiß es. Die sind damals gebaut worden, um eine energiepolitische Autarkie im Land zu befördern, die Abhängigkeit vom Öl zu mindern. Deswegen sind sie gebaut worden und die Verstrahlung in Kauf genommen worden. Heute passt es zufällig in die Klimaschutzdebatte, wenn man heuchelt, sie seien wegen der CO2-Minderung gebaut worden. Aber da merkt man, der wirkliche Beitrag des AKWs, auf den die Politik schaut, ist, es stiftet ein Stück Unabhängigkeit von solchen fossilen Energieträgern, die in der Welt unsicher geworden sind. Öl und Gas. Eine andere Maßnahme. Biodiesel oder Ethanol aus Mais ist eine neue Art, Treibstoff zu gewinnen. Die ganze dritte Welt wird mittlerweile zugerichtet für die Produktion von Mais für solche Kraftstoffgewinnung, sodass die Staaten mittlerweile Öko-Emirate heißen. Der Bush hat mit Brasilien Verträge abgeschlossen, des Inhalts, dass da gewaltige Hektarflächen gerodet werden. Da wird der Urwald abgeholzt, die Flächen mit Dünger zugeschüttet, um gewaltige Hektarerträge zu erzeugen für Mais. Und die ersten Folgen dieser Politik bekommen die Leute vor Ort zu spüren. Die können ihre Tortillas nicht mehr bezahlen. In diesen Ländern ist Mais ein Grundnahrungsmittel und so unerschwinglich teuer geworden, weil der Mais jetzt für die Verdieselung benutzt wird. Und jetzt gibt es ein Argument, das ich ausbeuten möchte, von Greenpeace. Die haben jetzt nachgerechnet, dass sich diese Maßnahme aus Mais, Ethanol oder Biodiesel herzustellen, CO2-bilanzmäßig nicht rechnet. Denn die Rechnung ist so, man vermeidet mit dem Ethanol und dem Biodiesel den CO2-Ausstoß aus der normalen Ölverbrennung, aber man hat auf der Gegenseite, so rechnet Greenpeace vor, gewaltige Wälder abgeholzt, die als Absorptionsquellen entfallen, die CO2 binden. Und dazu kommt noch, dass wenn man diese dicken Dampfer über den Ozean jagt, die den Biodiesel von Südamerika nach Rotterdam fahren, eine solche CO2-Fahne hinter sich herziehen, dass die Bilanz, was die CO2-Emissionen angeht, endgültig im Eimer ist. Ich hätte die Rechnung nie angestellt. Aber die, die sie angestellt haben, die müssten dann auch den einzig senkrechten Schluss aus dem Ergebnis ihrer Rechnung ziehen. Wenn diese Rechnung stimmt, dass auf diese Weise mehr CO2 entsteht, als vermieden wird, dann kann es um die Vermeidung von CO2 bei diesem Produkt auch nicht gehen. Dann wird das für etwas anderes gemacht. Ja, wofür? Eben für das von mir genannte Ziel, die Energiebasis der Nation unabhängig zu machen von Öllieferungen, die andere Staaten unter ihrer Kontrolle haben und durch die man vielleicht erpressbar wird. Das ist selbst in Amerika eine Erwägung. Auch die haben dasselbe Problem. Amerika ist ein Land, das verfügt über reiche Vorkommen an Öl. Aber 60% des amerikanischen Öls werden importiert, zum Beispiel aus Venezuela. Das ist der Lieblingsfeind von Bush. Auch die stehen auf dem Standpunkt. Sie werden von Energielieferanten des Öls, auf das sie angewiesen sind, wenn nicht der Ölpreis zu Hause in die Höhe schießen soll, erpresst, müssen Rücksichtnahmen üben, die sie aus politischen Gründen nicht wollen. Also haben auch die Amerikaner Gründe, in der Frage der Energiepolitik umzusteuern. Und das ist die Verlogenheit der europäischen Staaten, zu Amerika zu sagen, die stellen sich abseits und wollen vom Klimaschutz nichts wissen. Die stellen sich abseits der europäischen Regelungen. Die wollen sich auf die Regeln nicht verpflichten, die die Europäer von ihnen verlangen, weil sie ihre eigenen Maßstäbe geltend machen. Zum Beispiel wollen die Amerikaner auf keinen Fall, dass sie ein großes Importland von Windenergiemühlen werden, die aus Deutschland exportiert werden, sondern die wollen ganz umgekehrt alle Welt auf Klimaschutzziele verpflichten, die mit Hilfe von Kernkraftwerken erreicht werden. Amerika legt ein großes Programm auf. Die verkaufen in den nächsten 15 Jahren jetzt schon 35 neue Kernkraftwerke in die Welt. Das ist ihre Gegenoffensive, aber mit demselben Kern auch ihre Energiebasis auf neue Füße zu stellen und die dabei anfallenden Kosten möglichst so anderen aufzuladen, dass man sie auf Klimaziele festlegt, deren Erreichung über amerikanische Kernkraftwerke angestrebt wird, sodass ein US-Geschäft dabei herausschaut. Ach, der letzte Punkt. Was die Mittel angeht, mit denen in Deutschland die Energiebasis auf neue, quasi autarke Füße gestellt wird. Es ist ja ein Treppenwitz, dass neben den großen Offshore-Parks für Windmühlen gleichzeitig die Bundeskanzlerin Merkel die größte Braunkohle-Dreckschleuder Europas soeben eröffnet hat. Das lässt sich auch nicht mit Klimaschutz erklären. Die Verfeuerung der Braunkohle ist ein Beitrag zur energiepolitischen Unabhängigkeit. Dies, eine neue Energiepolitik im Angesicht des Streits der Staaten auf der Welt, der Energiequellen und Transportwege verunsichert. Das ist das Ziel, um das die Nationen jede für sich ringen. Und die Verfolgung dieses Ziels ist tatsächlich mit Kosten verbunden. Und weil das mit Kosten verbunden ist, ist jeder bestrebt, andere auf so eine Politik festzulegen, damit die Kosten nicht nur bei einem selbst entstehen, sondern möglichst auch auf der anderen Seite, sodass man über den Export der dafür passenden Mittel verdient an dieser Runderneuerung der Energiepolitik. Das ist die eine Seite, wie die Kosten auf andere abgewälzt werden. Die andere Seite ist, die Bürger im Land werden angesprochen und zur Kasse gebeten, um diese Kosten zu tragen. Und das geht auf ganz billige Weise. Es wird einfach alles teurer. Die machen ein EEG, ein Energieeinspeisungsgesetz, in dem festgelegt wird, dass man so und so viel Cent, ich glaube jetzt kosten sie 11,5 Cent pro Kilowattstunde, draufzahlen muss, damit Windkraftwerke ihren Strom gewinnbringend einspeisen können. Die werden auf diese Weise durch die Verteuerung des Strompreises subventioniert, damit sie zu einer profitablen Industrie werden. Die Leute werden, ich glaube ab 2008 wird das Gesetz dazu verpflichtet, Glühsparlampen zu verwenden. Die anderen Glühbirnen verschwinden aus dem Handel, die neuen kosten 8-mal so viel. Es gibt einen Kerosinzuschlag bei jedem Flug in den Urlaub und eine Autoabgassteuer. Alles Quellen der Finanzierung einer imperialistisch inspirierten Umstellung der nationalen Energiebasis, die bezahlt werden vom Dummen in der Kette, der Verbraucher. Verkauft wird denen das ganze Projekt. Allerdings ganz anders. Nämlich, um den Bogen zum Ausgangspunkt des Abends zu schließen, verkauft wird es ihnen als Umsteuern im Geiste des Klimas. Und dazu wird der Mensch mit den albernsten Rechnungen traktiert. Der Umwelt, nein, der Verkehrsminister empfiehlt einen Autopass einzuführen, wo man an jeden Neuwagen, ähnlich wie bei Waschmaschinen, ein Etikett anklebt, wo man sofort in jeder Hubraumklasse den CO2-Ausstoß abliest und dann kann der Mensch vergleichen, Großwagen oder Kleinwagen, was macht mehr Dreck? Das ist ein Kleinwagen, dann nehmen wir einen Kleinwagen. Das wäre natürlich so für sich gesehen geschäftsschädigend für die Großraumlimousinen von BMW, also muss dieser Pass gleich international sein, sodass man an den großen BMW 7 zum Vergleich nicht den Kleinwagen anklebt, dann liegt er wieder auf der Strecke, sondern man muss den, sagen wir mal, Chrysler daneben setzen. Und dann lässt sich auch so ein BMW verkaufen. Man rechnet den Leuten vor, ja, wisst ihr eigentlich, was ein Flug nach Mallorca an CO2-Ausstoß macht? Macht, habe ich neulich gelernt, 10 Tonnen CO2 pro Nase nach Mallorca. Fährt man dagegen mit der Bundesbahn Frankfurt-Bremen, macht es 35 Kilo. Eigentlich klar, wo man hinfährt, könnte man denken. Aber so ist es gar nicht gemeint, weil solche Rechnungen die deutsche Flugindustrie nicht austrocknen sollen. Der Flugtourismus soll nicht erlahmen, sondern als Geldquelle taugen. Was macht man dann? Man legt den Leuten eine kleine Baumpflanzung nahe. Wer nach Mallorca fliegt, hört man, kann die CO2-Bilanz glattstellen, indem er einen Baum pflanzt. Es ist quasi das Freikaufen des Umweltgewissens von einem Urlaubsflug. Das ist das öffentliche Klima, das gestreut wird. Die Nation kämpft um so etwas wie eine energiepolitische Unverwundbarkeit im Zeitalter eines weltumspannenden Krieges um Quellen der Energie auf der Welt. Man selber will nicht erpressbar sein, also andere erpressen können. Und die Kosten für diese Umstellung, die trägt der Bürger, aber nicht im Namen der Wahrheit, dass da eine imperialistische Energiepolitik betrieben wird, sondern alles im Namen, wie gesagt, des Klimas und des blauen Planeten und für die künftigen Generationen. Und das fügt der Gemeinheit auch noch die Dummheit hinzu, und zumindest das Letztere müsste nicht sein. Und damit mache ich Schluss. Ich habe es vergessen, am Ausgangspunkt zu sagen, aber vermutlich ist es ja hier Gemeingut. Bei uns sind immer alle